Mendrizki on Air, dein wöchentlicher Podcast mit vielen bunt gemischten Themen, wissenswerten Informationen und aktuellen News aus der Mendrizki-Gruppe. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und seid herzlich willkommen zu Mendrizki on Air. In dieser und auch vier weiteren Episoden werden wir uns mit Werten befassen. Genauer gesagt mit den Unternehmenswerten der Mendrizki-Gruppe. Es gibt insgesamt 5 formulierte Mendrizki-Werte und daher haben wir uns überlegt, eine Podcast-Reihe darüber zu produzieren, in der wir diese Werte vorstellen. Ihr findet diese Werte übrigens auch in den einzelnen Podcast-Episoden und den noch folgenden Folgen in den Shownotes beschrieben.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Diese Podcast-Folge ist der Abschluss unserer Reihe über die Werte der Mendrizki-Gruppe. Wir haben uns in den zurückliegenden Folgen über Wertschätzung, Ehrlichkeit, Verbindlichkeit und auch über das Thema Kompetenz unterhalten. Und heute wollen wir den letzten Wert der Mendrizki-Werte näher betrachten, dem vielleicht sogar wichtigsten, nämlich Werte lieben. Und darüber wollen wir heute sprechen mit
Roland Newe
und Johannes Gentil.
Hallo zusammen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und vom Redaktionsteam sind heute mit dabei
Michael Bögmann
und Andreas Peters. Dann legen wir doch einfach mal los und schauen uns als erstes an, wie dieser Wert, Werteleben, definiert ist. Nämlich, wir sagen, was wir tun und wir tun, was wir sagen. Damit sind wir berechenbar und verlässlich. Wir handeln in jeder Hinsicht vorbildlich und leisten einen gesellschaftlichen Beitrag. In diesen Sätzen steckt ja ziemlich klare Ansprüche, worüber wir auch gleich zu sprechen kommen. Aber fangen wir vielleicht erst einmal von ganz hinten an. Der Wert Werteleben steht als 5. und letzter in unserem Wertekanon. Das wird sicherlich kein Zufall sein. Ist dieser Wert auch gleichzeitig eine Art Quintessenz, eine Zusammenfassung der erhofften Unternehmenskultur der Mendrizki-Gruppe?
Ja, ich glaube, die Antwort kann ich mal ganz gut übernehmen, da der Johannes Gentil ja seinerzeit noch nicht mit im Boot war, als wir diese Werte erarbeitet haben, zusammen unter der Anleitung eines externen Moderators. Und der hat das damals nicht als Quintessenz bezeichnet, sondern mehr so, wir brauchen einen sogenannten Abbinder, also der so ein bisschen einen Strich drunter macht. Und ich glaube, das haben wir mit diesem Wert sehr gut getroffen, weil natürlich macht es keinen Sinn, sich die tollsten Werte zu geben und man lebt sie dann auch nicht wirklich. Und ich möchte das gerade, weil wir in der heutigen Zeit ja sind, wo es ein bisschen schwieriger wird, für mich ist entscheidend, dass man diese Werte nicht nur lebt, wenn das Wetter schön ist und wenn das einfach ist und man viel Zeit und Geld hat, um solche Sachen zu machen, sondern auch in Zeiten durchsteht, wo es dann mal schwerer fällt, diese Werte wirklich zu leben. Und ich glaube, zurzeit befindet sich unsere ganze Branche in einer solchen Phase und ich hoffe, dass wir das auch durchhalten können, die ganze Zeit unsere Werte so zu leben, weil manchmal ist das unbequem und kostet im Extremfall auch Geld.
Ja, und auch wenn ich ja seinerzeit bei der Erstellung der Werte noch gar nicht mit dabei war, so kann ich mich trotzdem sehr gut mit ihnen identifizieren. Und ich würde eigentlich sagen, das Thema Werteleben sollte inhaltlich sogar eher die Selbstverständlichkeit sein. Es ist noch nie jemand ans Ziel gekommen, nur durch ein gewisses Vorhaben. Ja, es ist immer die Umsetzung, die ihn erst dann ans Ziel bringt. Das Problem ist nur, genau dieses Umsetzen ist ja in ganz vielen Fällen genau der einzige Grund, woran es am Ende scheitert. Und deswegen würde ich diesen 5. Wert vielleicht sogar als den wichtigsten nehmen und gleichzeitig als den schwierigsten von allen.
Dann bleiben wir mal bei dem Thema, das passt sehr gut. Das heißt, wir sagen, was wir tun und wir tun, was wir sagen. Können Sie konkrete Beispiele nennen, wie man dem eigentlich gerecht werden kann? Was hilft dabei? Also was kann man im Grunde genommen so ein bisschen als Richtschnur und Motivation aufbringen, um diese Umsetzung dann auch zu schaffen?
Also ich glaube, zu diesem Passus bin ich besonders geeignet, was zu sagen, weil, wenn ich mich recht entsinne, ich damals derjenige war, der diesen Satz da reingebracht hat. Da war der Moderator auch sehr begeistert von und hat den sofort aufgeschrieben, aber der stammt ursprünglich von mir. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht mehr, wo ich ihn gehört habe. Erfunden habe ich ihn sicherlich nicht. Für mich war das ein ganz wesentlicher Punkt, weil ich doch mehrmals in meinem Berufsleben das Glück hatte, Chefs zu haben, die das gelebt haben, also die sich eher eine Hand abgehackt hätten, als ein gegebenes Versprechen oder eine gegebene Zusage wieder zurückzunehmen. Es mag Situationen geben, wo das unvermeidbar waren, weil sich einfach Randbedingungen geändert haben. Ich habe da besonders zwei Namen im Kopf, die aber wahrscheinlich hier niemandem was sagen würden, die sich da hundertprozentig dran gehalten haben. Und ein gegebenes Wort hat da wirklich was gezählt. Und ich denke, in der heutigen Zeit ist das keine Selbstverständlichkeit mehr. Da lohnt sich das zu erwähnen. Und dass wir bei Wendrizki auch in der internen Kommunikation, aber auch mindestens genauso in der Kommunikation mit Kunden und Lieferanten eigentlich als verlässliche Partner dastehen sollten, die eben tun, was sie sagen und sagen, was sie tun. Dass man berechenbar ist und die Leute wissen, woran sie sind. Und wenn sie von uns eine Information bekommen haben oder eine Aussage über eine zukünftige Handlung bekommen haben, dass sie sich auch wirklich darauf verlassen können, dass das eintreten wird. Das ist in der Preisverhandlung mit dem Kunden genauso wichtig wie in einer Tarifverhandlung mit der IG Metall.
Sie greifen damit genau einen wichtigen Aspekt, der auch in diesem Wert benannt wird, Berechenbarkeit und Verlässlichkeit eben auf. Das sind ja eigentlich Ziele, also darin soll es ja wirksam werden. Jetzt bin ich auch ein bisschen so erzogen, Ziele im Unternehmenskontext heißt immer, ist das denn messbar? Kann man das überhaupt messen oder wie zeigt sich das eigentlich? Sie haben den Anspruch erhoben, dass wir gegenüber den Kunden und Lieferanten eben verlässlich und berechenbar sind. Wie würden Sie sagen, dass man sagt, ja, dass wir gelten als solches, außer dass jemand das sagt, aber kann man das merken?
Also messen im engeren Sinne halte ich für sehr schwierig. Ich denke, die Einheit, in der man das messen, ja, vielleicht nicht messen, aber bewerten kann, ist eigentlich das Vertrauen, das einem entgegengebracht wird. Und je verlässlicher man sich über lange Zeit verhalten hat, desto mehr Vertrauen wird einem in schwierigen Situationen entgegengebracht. In der heutigen Situation mit Kunden ist es etwas schade, dass also im Vergleich zur Anfangszeit meines Berufslebens haben sie heute nicht mehr das Vergnügen, einem bestimmten Kunden über viele Jahre gegenüber zu sitzen. Zu häufig wechselt in unseren Kundenunternehmen der Ansprechpartner und dann bauen sie das Vertrauen immer wieder neu auf. Aber ich kann mich noch erinnern, in den 90er Jahren, also ich habe vielen Kunden von Anfang der 90er bis Mitte der 2000er Jahre 15 Jahre dem gleichen Partner gegenüber gesessen und dann bauen sie Vertrauen auf, indem sie ihre Ankündigung einhalten und bei Problemen offen kommunizieren und sagen, warum es gerade irgendwo hakt und wie sie das und wann sie das geändert haben werden. Also das hat schon eine Menge dazu beigetragen und ich hoffe, dass das intern genauso gut funktioniert. Ich jedenfalls habe schon das Gefühl, dass viele Mitarbeiter auch viel Vertrauen mir entgegenbringen und sich auch öffnen und man hier vernünftig miteinander reden kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir anfangen, uns gegenseitig auszutricksen, egal ob an der Kundenfront oder an der internen Front, dann verlieren wir nur alle. Das sind Reibungsverluste, die man wirklich nicht braucht.
Ja, ich denke, die Messbarkeit ist bei sowas jetzt nicht im mathematischen Sinn gegeben. Also niemand wird jetzt nach Hause gehen können und sagen können, hier im letzten Monat waren so und so viel Prozent meiner Entscheidungen an einem hehren Wert orientiert. Oder ich kann jetzt auch keine PPM-Zahl angeben, wie viele Ausfälle ich jetzt irgendwo hatte. Aber ich glaube, was auf jeden Fall funktioniert, ist, wenn jeder nach einem gewissen Zeitraum einfach sich selber mal die Frage stellt, wie habe ich denn eigentlich gearbeitet? Wie läuft denn meine Kommunikation intern und extern mit Lieferanten, mit Kunden, mit Mitarbeitern und Kollegen ab? Halte ich mich selber irgendwo an dieses Ziel? Und das sollte sowieso jeder regelmäßig tun, sich da zu reflektieren. Ich kann mich auch schon an viele Situationen in meiner eigenen Karriere erinnern, wo ich durchaus zu einem Wort gestanden habe und damit temporär auch mal einen wirtschaftlichen Nachteil für die Firma und für das Unternehmen in Kauf genommen habe. Aber ich habe das dennoch getan, weil ich langfristig davon überzeugt bin, dass man damit in einer ganz anderen Position gegenüber den Geschäftspartnern ist. Ja, man gewinnt nur darüber Vertrauen, indem man auch in einer Situation, wo es einem mal zum Nachteil gereicht, immer noch zu seinem Wort steht. Ich persönlich hätte jetzt auch keine Lust, mit anderen Menschen oder Firmen Geschäfte zu machen, die sich nur dann, wenn sich der Wind dreht, sofort nicht mehr an ihre Zusagen gebunden fühlen.
Eine der Forderungen bzw. Erwartungen des fünften Werts formuliert ja einen gesellschaftlichen Beitrag. Wie wird das Unternehmen diesem Ziel gerecht und gibt es Maßnahmen, wie Mitarbeiter dazu ermutigt werden, sich für die Gesellschaft einzusetzen?
Ja, dazu muss man sich zunächst mal in Erinnerung rufen, dass die Unternehmen der Mendrizki-Gruppe ja Eigentum einer Stiftung sind. Und die Stiftung hat ja jetzt nicht den Zweck, es ist ja keine Familienstiftung in dem Sinne, dass da das Vermögen einer Familie gemehrt werden soll, sondern die Stiftung hat ja schon gesellschaftliche oder sogar wohltätige Ziele. Das wollen wir uns immer mal in Erinnerung rufen. Und insofern ist jeder Beitrag, den wir hier in der Firma leisten, wenn wir uns engagieren und wenn wir unseren Job einfach gut machen, kommt am Ende über den Ertrag, den die Firma dann an weiterreichen kann an die Stiftung, natürlich am Ende auch irgendwo bei gesellschaftlichen Zielen an. Also ich denke, wir können alle stolz darauf sein, dass wir eben nicht nur für Wachstum des Unternehmens, sondern auch für einen positiven Beitrag für die Gesellschaft arbeiten. Also das ist bei uns vielleicht anders als in ganz vielen anderen Firmen auf der Welt, die nur in privater Hand sind und einfach nur zum Wohlstand von bestimmten Individuen beitragen. So tragen wir doch zum gesellschaftlichen Wohlstand dabei. Das finde ich zunächst wichtig und ich glaube, wir werden dem auch ganz gut gerecht. Also nicht nur jetzt durch unsere Arbeit, sondern auch durch konkrete Maßnahmen und wir animieren ja auch unsere Mitarbeiter, sich da auch zu engagieren. Beste Beispiel, glaube ich, waren mal, Herr Birkmann, Sie wissen das noch, unsere Azubis, die sich da bei der Stolperstein-Geschichte ungeheuer eingesetzt haben und die Familiengeschichte einer jüdischen Familie hier in Bochum recherchiert haben, dann dazu im Stadtarchiv einen Vortrag gehalten haben. Das Ganze ist ja auch im deutschen Fernsehen gezeigt worden. Das Fernsehen war mit dabei. Ich glaube, da haben wir schon ganz gut gezeigt, was wir alles tun. Die Liste ließe sich noch weiter verlängern. Da haben wir sehr viel getan und halten ja auch unsere Mitarbeiter an, sich da zu engagieren. Aber was mir eben, was ich eingangs gesagt habe, eigentlich viel wichtiger ist, dass jeder Beitrag im Unternehmen, egal, selbst wenn es offensichtliche Sachen sind wie Energiesparen oder sowas, aber auch einfach nur seinen Job gut machen, dazu beitragen, dass wir Erträge haben, die wir dann für wohltätige Zwecke am Ende in der Stiftung nutzen können. All dies ist schon ein Beitrag für unsere Gesellschaft und daher finde ich es total wichtig.
Kommen wir nochmal zurück auf das Wirken der Werte. Welche Auswirkungen kann das bewusste Werteleben insgesamt für unser Unternehmen haben, und zwar nach innen wie auch nach außen?
Das ist natürlich klar. Ich glaube, wenn man das mal verinnerlicht hat, dass das eigene Wirken für einen guten Zweck ist, gesamtgesellschaftlich ist, dann entsteht daraus eine ganz andere Motivation, als wenn man einfach nur arbeitet und sagt, ich tausche jetzt hier heute 8 Stunden meiner Lebenszeit gegen die Bezahlung für einen Tag oder so. Das ist ja keine wirkliche Motivation. Aber wenn man sagt, okay, wenn es der Firma gut geht, dann erreicht die auch einiges im Rahmen der Gesellschaft. Ich denke, das motiviert viel stärker. Und dies führt natürlich auch dazu, dass sich die Mitarbeiter dann entsprechend mit ihrer Arbeit und damit am Ende auch mit unserer Firma identifizieren. Man kann nur hoffen, dass wir damit auch irgendwo Kunden anstecken, die dann sagen, ach Mensch, Mendrizki ist ein cooler Laden, bei denen kaufe ich gerne, das macht Spaß. Da bin ich mir nicht sicher, ob das immer funktioniert. Dafür sind ganz viele Kunden dann doch nur preisorientiert und wollen nur möglichst billig, möglichst viel bekommen. Aber vielleicht ist auch der ein oder andere dabei, der sich auch durch unsere Art zu leben und zu arbeiten motivieren lässt, häufiger bei uns zu kaufen von den Kunden.
Also kann man sagen, dass ein gelebter Wertekanon auch eine Art Erfolgsfaktor für ein Unternehmen ist?
Würde ich sogar zwingend unterschreiben. Ich würde es nur vielleicht genau umgekehrt formulieren. Ich bin nämlich tatsächlich der Überzeugung, dass ein Unternehmen, in dem keine Werte gelebt werden, langfristig keine ernsthafte Überlebenschance hat. Also das würde ja bedeuten, dass eben in solchen Unternehmen einfach grundsätzlich falsche Ziele, die Misstrauen aufbauen, zum Vorschein kommen und da auch getragen werden. Und da mag eine Spur und Portion, vielleicht auch Naivität oder auch Idealismus mit drin schwingen. Ich mag es mir jedenfalls überhaupt nicht vorstellen, dass solche Unternehmen erfolgreich am Markt agieren können. Und gerade vor dem Hintergrund sehe ich uns tatsächlich auf einem sehr guten Weg.
Nun sind wir ja mitten in einer Phase des Übergangs, nämlich von Ihnen, Herrn Newer, als Geschäftsführer zu Ihnen, Herrn Gentil. Unsere Werte stammen aus dem Jahr 2017. Wir haben anfänglich darüber gesprochen, wie sie zustande gekommen sind. Sind Werte etwas, was zeitlos ist, oder müssen sie manchmal auch hinterfragt werden, vielleicht angepackt werden? Ich habe bei der Vorbereitung so immer ein bisschen auch an unsere Verfassung, an unser Grundgesetz gedacht. Wie ist das mit Werten? Wie sehen Sie das?
Da habe ich eigentlich eine ganz klare Meinung zu. Also erstmal haben Werte schon einen gewissen zeitlosen Charakter, insofern, als man die nicht, wie ich eingangs schon sagte, nach Geschäftslage über Bord werfen kann oder sich neu erfinden kann. Also das kann es natürlich nicht sein. Irgendwie müssen die schon eine gewisse Zeit überdauern. Auf der anderen Seite werden natürlich in einer Gesellschaft auch andere Sachen wichtig, als vor 20 Jahren mal wichtig war. Seien wir ehrlich, Themen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel etc. pp. Haben vor 20, 25 Jahren noch keine Rolle gespielt oder nahezu keine Rolle gespielt in der öffentlichen Diskussion. Heute wird ein Unternehmen danach bewertet. Also da muss man sich schon überlegen, ob man solche Sachen nicht in seinen Wertekanon mit einbaut an irgendeiner Stelle. Oder ob man das durch andere allgemeinere Sätze schon abgedeckt hat. Aber dann sollte man das auch kenntlich machen. Also da gibt es viele Sachen, die man sich überlegen könnte, was sich so in der Zeit geändert hat. Also ich persönlich meinte, um es auf den Punkt zu bringen, man kann das nicht jedes Jahr ändern oder auch nicht zweimal im Jahr. Aber dass man so alle paar Jahre mal prüfen muss, ist das noch zeitgemäß oder gibt es heute Aspekte, die wir noch nicht berücksichtigt haben, das würde ich schon für sinnvoll halten. Wir haben es jetzt, wie Sie schon eingangs sagten, so 7 Jahre bisher mit diesen Werten zugebracht. Also ich würde es schon für sinnvoll halten, in den nächsten 2, 3 Jahren mal zu prüfen, passt das noch alles oder brauchen wir da ein Update?
Das klingt ein bisschen wie ein Arbeitsauftrag an Sie, Herr Gentil. Sie müssen hier das Thema weiterführen. Sie werden es und wollen es, wie Sie sich ja auch ausgedrückt haben, weiterführen. Gibt es Aspekte, die Ihnen spontan einfallen, wo man sagt, naja, das hat sich auch geändert im gesellschaftlichen Kontext?
Ja, ich denke, mit Sicherheit haben wir hier einige Punkte, angefangen mit so Themen wie dem Klimawandel, was Herr Newe gerade eben sagte, aber auch, wenn wir über die gesamte Rolle der Verteilung von Verantwortlichkeiten zwischen Mann und Frau diskutieren, ist das genauso ein Thema, was es mit Sicherheit in der Stärke vor 20, 30 Jahren noch nicht gegeben hat. Ich kenne die Diskussion auch aus dem privaten Umfeld sehr gut und das ist mit Sicherheit etwas, was man sich auch in den nächsten Jahren anschauen muss, wie man an der Stelle ja auch als Arbeitgeber nach wie vor attraktiv bleiben möchte. Ja, das sind nicht nur rein Werte aus dem Idealismus herausgesprochen, sondern ich bin davon überzeugt, dass diese Themen in der Zukunft ganz praktisch auf unseren Erfolg, auf unsere Arbeit als Firma und als Unternehmensgruppe durchschlagen werden. Und dem werden wir uns mit Sicherheit stellen.
Ich finde, Michael, das können wir einfach und sollten wir so stehen lassen als Abschluss. Bleibt uns eben nur noch zu sagen ein Dankeschön an Sie und natürlich auch an diejenigen, die mit in dieser Reihe die Werte der Mendritzky-Gruppe, nämlich den Heiner Labalette und den Alexander Groth, Danke zu sagen, dass sie sich die Zeit genommen haben, sich auch diesen Fragen zu stellen. Danke auch an alle die, die zugehört haben und sich damit mit dem Thema Werte auch einmal aktiv auseinandergesetzt haben. Macht's gut, bleibt vor allem gesund und lasst uns weiter daran arbeiten, dass die Mendritzky-Gruppe mit ihren Unternehmen nicht nur wertvoll bleibt, sondern auch weiter an Wert gewinnt. Dankeschön und tschüss. Tschüss.
Ja, und damit wären wir auch schon wieder am Ende dieser Folge aus unserer Reihe über die 5 Werte der Mendritzky-Gruppe. Wir haben euch den heute vorgestellten Wert auch in den Shownotes dieser Episode beschrieben. Dort findet ihr also ein paar zusätzliche Informationen. Bleibt mir euch herzlich dafür zu danken, dass ihr eingeschaltet und zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Und wenn ihr weitere Folgen hören möchtet, dann könnt ihr Mendritzky und er natürlich auch abonnieren und weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund und munter. Tschüss und bis bald, euer Team von Mendritzky on Air.